Himmlischer Vater, hab du Dank für dieses neue Jahr, in das wir jetzt starten dürfen. Und dass es auch ein Jahr sein wird, wo du wieder mit an unserer Seite bist, als Gemeinde, aber auch ganz persönlich bei jedem Einzelnen. Herr, ich bitte dich, dass du in dieser ersten Predigt des Jahres, dass du mich gebrauchst, um ja wichtige Dinge anzusprechen, dass du uns allen aber offene Herzen gibst, dass das nicht einfach verstummt, sondern dass du in uns wirklich hineinsprichst, Herr. Ich lade dich dazu ein. Amen. Also wem ich es noch nicht persönlich gesagt habe, jetzt dann mal einmal so kollektiv, ja. Ich wünsche euch ein frohes, neues und gesegnetes Jahr, aber gerne auch gleich nochmal persönlich. Und im ersten Gottesdienst des Jahres war es mir ein Herzensanliegen und ich habe mit Ralf diskutiert und die Predigtreihe nach hinten schieben lassen, weil es mir war es irgendwie ein Anliegen, über die Jahreslosung zu predigen. Ich kannte die gar nicht. Dann kannte ich sie und dachte so, okay. Gut, das halt, die Suppe hast du dir jetzt selbst eingelöffelt. Damit musst du jetzt selber klarkommen irgendwie. Aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto lieber habe ich das gewonnen. Das prüft alles, aber das Gute behaltet. Ich möchte euch zu Beginn eine Geschichte erzählen. Und zwar spielt die zu der Zeit, als viele Menschen aus Europa weggewandert sind. Ja, jetzt kommen viele Menschen nach Europa. Nein, zu der Zeit sind viele weggewandert, weil es war wirtschaftlich, ging Europa wirtschaftlich schlecht. Es war eine große Armut und man ist in ein Land gegangen, wo man sich mehr verhofft hat. Ja, wir kennen das Narrativ, diese Erzählung in die andere Richtung. Ja. Heute kommt man nach Europa, weil man meint, hier was zu bekommen. Aber damals sind viele ausgewandert nach Amerika, ja, und haben da ihr Glück gesucht. Also irgendwo so im 19. Jahrhundert spielt diese Geschichte. Und es war eine Familie, die haben ihren letzten Groschen zusammengerafft, um irgendwie eine Überfahrt von England nach Amerika bezahlen zu können. Sie steigen auf dieses Schiff und immer wenn es Abendessen geben sollte, viele Gäste sind dann nach oben gegangen zum Essen, ist die Familie unten geblieben. Weil sie hatten kein Geld, um das Essen zu bezahlen. Haben also von den letzten Äpfeln und Broten, die sie noch irgendwie hatten, haben die ja so am Hungertod nagend gerade soeben Amerika erreicht. Am Ende verabschiedet der Kapitän jeden persönlich. Und beim Vater der Familie sagt er, Sie kenne ich gar nicht. Sie waren ja gar wirklich nie oben. Wie kommt das denn? Dann sagt der Vater, naja, wir hatten echt kein Geld, um irgendwie noch das Essen zu bezahlen. Dann sagt der Kapitän zu ihm, hören Sie mal, guter Mann, mit dem Ticket für das Schiff haben Sie alles bezahlt gehabt. Es war alles inklusive. Ja? Es ist noch so viel mehr drin. Es wäre noch so viel mehr für die Familie drin gewesen. Ja, das Hauptziel haben sie erreicht. Sie haben Amerika erreicht. Aber auf dem Weg wäre echt mehr drin gewesen. Kennt ihr dieses Gefühl? Ja, ich kenne es noch so ein bisschen als Kind. Man war in einem Freizeitpark und geht so beim Rausgehen, oh, da war noch eine Achterbahn oder diese Attraktion. Oh Mann, da war noch so viel mehr drin. Wir hätten noch so viel mehr machen können. Die Zeit hat nicht gereicht. Die Schlangen waren zu lang. Und geht es uns im Glauben vielleicht auch manchmal so, dass wir uns mit dem begnügen, was wir so ein bisschen haben, Hauptsache wir kommen so am Ziel gedümpelt irgendwie an, aber es gibt ein All-Inclusive-Ticket, ja. Es ist noch mehr drin, es ist noch mehr Wachstum drin und darum geht es im Thessalonicher Brief, um mehr Wachstum für eine Gemeinde. Und ich würde euch gerne jetzt die 5 Punkte präsentieren, aber die gibt es nicht. Heute habe ich keine Punkte, aber ich habe einen Reiseplan für euch. Es geht nämlich einmal so in einem Sinkflug kurz über den Thessalonicher Brief hinweg. Ein paar Punkte, die, glaube ich, wichtig sind für die Jahreslosung, möchte ich anführen. Den Standpunkt der Thessalonicher klar machen, auch die Wachstumspotenziale aufzeigen, weil in dem Brief gibt es viele. Ja? Und dann, naja, um die Jahreslosung selbst soll es dann gehen. Wie genau darf dann geprüft werden? Seid ihr bereit für das All-Inclusive-Ticket und die einzelnen Punkte, die da mit drinstehen? Der Brief an die Thessalonicher ist einer von vielen Herzensbriefen von Paulus. Man liest es, wie er diese Gemeinde liebgewonnen hat. Es ist die zweite Gemeinde, die Paulus in Griechenland gründet und muss aber schnell wieder abreisen. Also er wird gar nicht so lange, also manche Ausleger sagen, vielleicht nur ein oder zwei Wochen wird er da gewesen sein, aber diese Wochen waren total prägend für die Thessalonicher. Diese Vorbildgemeinde ist bekannt in der damaligen Welt. Die ist bekannt dafür, dass sie nicht mehr den alten griechischen Göttern hinterherjagen, sondern dass sie sich entschieden haben, diesen einen Gott, diesen Jesus anzubeten. Dafür sind sie weltbekannt. Ja? Es ist eine Gemeinde, die total tatkräftig ist. Die bewegen wirklich etwas. Die machen wirklich etwas aus Liebe. Sie sind unermüdlich in der Liebe, schreibt Paulus. Und gelten als Vorbild für alle anderen Christen damals. Sie sind leidenerprobt, haben es erlebt, was es bedeutet, für ihren Glauben zu leiden. Klingt doch schon super, oder? Was kann man denn dem noch hinzufügen? Und dennoch, schreibt Paulus, sie sollen weiter wachsen. Sie sollen nicht stehen bleiben. In 1. Thessalonicher 4, Vers 1 lesen wir, noch eins, Geschwister, wir haben euch gelehrt, wie ihr euch verhalten sollt, um Gott zu gefallen. Und das tut er ja auch. Wunderbar, die tun das doch schon. Nun bitten und ermahnen wir euch im Namen unseres Herrn Jesus, dass ihr weiter Fortschritte macht. Ja? Es geht noch mehr. Es ist schon super, wie es läuft, aber da geht noch mehr. Und ich glaube, also mir geht es zumindest so, dass ich schon denke, bei den Thessalonichern, da könnte ich mir schon eine ganze Menge so abgucken. Und trotzdem sagt Paulus, da geht auch noch mehr. Ihr sollt noch weiter wachsen. Es geht also um Ratschläge, Hinweise, Ermahnungen zum Wachstum in diesem Brief. Bist du bereit, weiter zu wachsen in deinem Glauben? Oder möchtest du so weiter daherdümpeln? Bist du bereit für ein Leben mehr in der Fülle Gottes? Möchtest du das ganze Paket haben? Wir schauen uns diese Ratschläge jetzt einmal kurz an und einen später die Jahreslosung dann genauer. Und zwar kann man unterscheiden zwischen gemeindebezogenen und persönlichen Ratschlägen. Gemeindebezogen auf das Gemeindeleben, und ich gehe im Sinkflug drüber und gebe euch mal ganz kurz die Liste an die Hand. Die Thessalonicher oder wir sollen die Leiter der Gemeinde besonders liebevoll achten für ihren wertvollen Dienst. Wir sollen in Frieden leben mit jedem in der Gemeinde. Wir sollen denjenigen helfen, die Unordnung in ihrem Leben haben, die keine Struktur haben, kein Ziel. Wir sollen die Schwachen ermutigen, die am Boden liegen, wieder aufhelfen. Wir sollen geduldig gegenüber allen sein, besonders denjenigen gegenüber, die uns nerven. Wir sollen einander Gutes tun, auch wenn uns Böses widerfährt und nicht das mit gleicher Münze heimzahlen. Okay, check, kein Problem, oder? Und dann wird's persönlich. Paulus macht's dann immer noch mal intensiver. Er sagt, freut euch immer. Seid stetig, unaufhörlich, ohne Unterbrechung im Gebet. Seid jederzeit dankbar. Stört den Heiligen Geist nie. Gebt dem Heiligen Geist immer Raum in eurem Leben. Achtet das prophetische Reden. Überprüft dies und behaltet das Gute dabei. Und haltet euch einfach von jeglicher Gestalt des Bösen fern. Fühlst du dich erschlagen von diesen Ermahnungen, diesen Ratschlägen? Also mir geht es ein bisschen so. Aber es lohnt sich, da genauer hinzusehen. Und am liebsten, ich hatte so viele Ideen, was ich noch zu den anderen Sachen genauer sagen können. Aber dann schaffen wir das heute nicht mehr zur Jahreslosung zu kommen. Und da möchte ich aber mit euch hin. Es lohnt sich, genauer hinzusehen und diese Jahreslosung mal intensiv zu betrachten. Weil ich glaube, dass da ein Wachstumsschatz, ein Wachstumsfaktor für uns drinsteckt. Verachtet das prophetische Reden nicht, ich habe mal Vers 20 mit reingenommen, sondern prüft alles, was gesagt wird und behaltet das Gute. Was ist denn jetzt das prophetische Reden? In anderen Übersetzungen heißt es Weissagungen. Und zu der Zeit, als Paulus das geschrieben hat, war es oft so, dass einzelne Personen vor die Gemeinde getreten sind und gesagt haben, ich habe etwas von Gott gesagt bekommen und das beinhaltet dieses oder jenes. Das haben wir heute zumindest in unserer Gemeinde tendenziell eher nicht. Es ist auch gewagt zu sagen, Gott spricht, weil wer versichert einem denn persönlich, dass es wirklich zu 100% nicht die eigenen Gedanken waren, nicht manipuliert waren? Und welcher Schaden entsteht dadurch, wenn man etwas Falsches sagt mit den Worten, Gott spricht? Ja? Es ist gewagt, aber prophetisches Reden, naja, dem können wir trotzdem etwas abgewinnen. Prophetisches Reden bedeutet im eigentlichen Sinne nämlich lediglich Folgendes. Gott gebraucht Menschen, um zu anderen Menschen zu sprechen. Gott gebraucht Menschen, um zu anderen Menschen zu sprechen. Und diese geben womöglich, natürlich, hoffentlich Gottes Sicht auf Menschen wieder. Und Gottes Sicht bedeutet immer eine Korrektur, eine Überprüfung von dem, was in unserem Leben stattfindet und eine Wegweisung, ja. Gott möchte nie, dass wir einfach vor uns herdümpeln. Gott möchte immer, dass wir einen genauen Blick, einen Wahrheitsblick auf unser Leben bekommen, die Wahrheit erkennen, uns korrigieren lassen und in dieser Wahrheit wieder neue Schritte gehen. Und das kann heute so aussehen, dass liebe Geschwister euch Ratschläge zu eurer Lebensführung geben und sagen, ich glaube, Gott möchte dieses oder jenes nicht von dir. Es kann in der Predigt vorkommen, Anwendungsbeispiele, die in der Predigt gegeben werden, auch in dieser Predigt heute. Es können Abweichungen vom Skript sein in der Predigt. Ja, ihr glaubt nicht, manchmal würde ich euch gerne zeigen, was da stand, weil ganz viel, was ich gesagt habe, stand da gar nicht. Und was da stand, habe ich auch nicht gesagt. Und Beiträge in Beitragsgottesdiensten, tägliche Andachten, die ihr lest, Beiträge in Social Media und YouTube. Und Paulus sagt, diese sollen nicht verachtet werden. Ja? Aber warum sollte man das denn überhaupt verachten? Naja, es ist ganz einfach. Wenn eine Korrektur in unser Leben kommt, wenn Gott Sünde überführt und dafür andere Menschen gebraucht, dann ist es mindestens eine Störung in unserem Lebensalltag. Es ist höchstwahrscheinlich etwas, was nicht gerade unserer eingeschränkten Weltanschauung so genau entspricht. Es ist herausfordernd. Und dann sagt das auch noch ein Mensch zu mir. Das ist ja auch ein Mensch. Wie kann der denn mich korrigieren wollen? Ja? Siehst du nicht deinen eigenen Balken? Und Paulus ermutigt uns, er mahnt uns, dass wir das nicht verachten sollen, sondern was ganz anderes. Wir sollen damit weiterarbeiten. Wir sollen das weiter bewegen. Die Beiträge aus dem Gottesdienst weiter bewegen, auf uns selber anwenden. Wir sollen es prüfen und das Gute daraus behalten. Daraus besteht es. Es sind zwei Schritte. Prüfen und das Gute behalten. Naja, was bedeutet denn das, prophetische Reden zu überprüfen? Wenn wir vom Prüfen reden, dann müssen wir auch immer eine Zielperspektive dabei im Blick haben. Weil Prüfen um des Prüfens willen macht nicht so doll Spaß, außer man ist ein sehr kritischer Mensch und mag es irgendwie Fehler zu finden. Nein, Paulus sagt, wenn ihr prüft, dann geht es ja darum, das Gute herauszufinden. Und dieses Gute, das Wort Gut an der Stelle, also gut ist so ein plattes Wort, wir benutzen das, weiß ich nicht, 500 Mal am Tag. Ja, alles ist gut irgendwie. Aber gut an dieser Stelle meint wirklich etwas, das richtig Schöne, vielleicht können wir das besser greifen, etwas richtig Schönes, etwas in sich total Harmonisches, perfekt harmonisch und perfekt schön, das ist wirklich gut. Und im Neuen Testament kommen wir nicht drum herum, dann die Parallele zu Gott zu ziehen, weil er ist wirklich das vollkommen Gute, vollkommen Schöne, in sich perfekt Harmonische. Und darum geht es, das herauszufinden. Das Gute, also das, was Gott widerspiegelt, was seinen Charakter widerspiegelt, das sollen wir in dem Reden, was andere uns weitergeben, das sollen wir entdecken. Inhalte, die mit Gott in Harmonie stehen. Und wer kann so etwas herausfinden? Wie können wir sowas herausfinden? Was kann ein Prüfkriterium sein, um dieses Gute, dieses in sich perfekt Harmonische herauszufinden? Es kann unmöglich sein, dass ich sage, das passt zu Gott, weil ich kenne Gott so und so. Meine eigene persönliche Sicht kann unmöglich nur ein Kriterium dafür sein, ob etwas gut und wahrhaftig wahr ist. Ansonsten hätten wir viele Diskussionen und Probleme, und die haben wir auch in der Christenheit, weil wir oft unser eigenes Gottesbild einfach als ein Kriterium nehmen. Nebenbei, wir sollen uns kein Bild von Gott machen. Ja? Unsere eigene Sicht kann nicht ein Kriterium sein. Je nachdem, wie du aufgewachsen bist, was andere dir von Gott erzählen, hast du vielleicht sogar ein falsches Gottesbild und würdest das Falsche für wahr erachten. Es kann auch unmöglich der Zeitgeist sein. Es kann unmöglich sein, dass wir sagen, okay, das ist gerade en vogue, wir haben gerade diese oder jene Werte als Gesellschaft und deswegen muss Gott auch so sein. Wir denken an die Zeit des Nationalsozialismus und was da en vogue war. Wir können kaum sagen, dass Gott zu der Zeit dann so war, oder? Unmöglich ist es, einen Zeitgeist oder eine eigene Sicht anzuwenden. Aber ich habe ein paar mögliche Prüfwerkzeuge für euch, natürlich dabei. Wie kann es auch anders sein? Wenn ich überprüfen möchte, ob das ein vernünftiger Stein ist, den ich auf meine Auffahrt verlegen möchte, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass ich das herausfinden kann. Ich kann hingehen und schnapp mir das Maßband und messe ihn erstmal aus. Okay, ist nicht 2,50 Meter groß und 1,50 Meter breit, sondern hat eine bestimmte Zentimetergröße. Das könnte schon mal passen. Das kann so etwas sein wie eine Tradition oder auch Glaubenssätze. Der Fachbegriff ist Dogma oder Dogmatik. Ja? Wir meinen oftmals, wir als Christen heute sind so viel weiterentwickelt als alle Christen jemals zuvor. Und deswegen haben wir heute die Wahrheit verstanden. Und wir dürfen auch die ganzen Geschichten in der Bibel gar nicht mehr wortwörtlich auslegen. Und so einen historischen Jesus, ja, es geht eigentlich nur um das, was wir so erlebt haben. Und das ist alles nur psychologisch gemeint. Ja? Oftmals meinen wir, wir haben uns eben weiterentwickelt. Aber in welche Richtung überhaupt weiter? Weiter hin zu Jesus oder weiter weg von ihm? Ja? Weiterentwicklung ist nicht immer positiv. Und deswegen lohnt es sich, an alten Glaubenssätzen sich zu orientieren und natürlich nicht als einziges Kriterium zu nehmen, das gilt für alle drei, aber es ist ein Kriterium, um abzuschätzen, passt dieser Stein denn überhaupt? Geht das überhaupt prinzipiell in das hinein, was alle Christen seit 2000 Jahren im Tenor gemeinsam glauben? Und dann gibt es vielleicht auch noch ein anderes Kriterium, so eine Waage. Ich kann den Stein nehmen und wiegen. Ich hoffe, die hält das aus. Ja. Und gucken, kann das überhaupt, also vom Gewicht her, kann das ein tragfähiger Stein sein oder ist das zu federleicht? Ja? Hat das nur eine angenehme Form, aber tragen kann das Ding auf gar keinen Fall etwas. Das könnte unser Verstand sein. Unser Verstand ist von Gott gegeben und wir entdecken wunderbare logische Zusammenhänge in Gottes Schöpfung. Und Gottes Schöpfung ist ein kleiner Abglanz von ihm. Etwas mit dem Verstand zu erkunden, ist uns natürlich gegeben. Es sind die letzten Jahrtausende Errungenschaften in Wissenschaft und Forschung gehen zu einem Großteil auf engagierte Christen zurück. Ja? Und dennoch kommt der Verstand in der Bibel oft nicht gut weg. Und zwar nicht prinzipiell, weil der Verstand an sich so böse ist, sondern jedes Mal, wenn der Verstand den Glauben und das Vertrauen auf Gott ersetzen soll, ja, dann kommt er schlecht weg. Aber der Verstand als solches ist uns von Gott gegeben und wir können erfassen, dieser Stein, der hat grundsätzlich das richtige Gewicht, der passt in mein, der das ist grundsätzlich etwas, das ist tragfähig. Aussagen wie, ich springe von der Brücke hinunter, weil der Heilige Geist mir das gesagt hat, da wissen wir mit unserem Verstand, nein, das kann nicht sein. Ja? Verstand, der Verstand ist auch ein Teil von den Werkzeugen, mit dem wir erfassen können, ob etwas tragfähig ist. Aber wenn ich wirklich wissen will, ob jetzt das gesprochene Wort etwas ist, was Gottes Charakter widerspiegelt, ob es wirklich hart ist, kann ich da wirklich mit meinem Auto drüber fahren, dann muss ich doch wissen, wie Gott ist. Dann muss ich eine zuverlässige Quelle haben, jemand, der mir sagen kann, wie Gott wirklich ist. Und das ist unsere Schrift, unsere Bibel. Da haben Menschen aus so vielen Blickwinkeln erzählt, wie Gott ist. Wir haben letzte Woche von Ralf eine Predigt darüber gehört, wie Jesus seinen Vater beschreibt. Ey, wunderbar. Was für eine wunderbare Quelle, um diesen Gott kennenzulernen, entdecken wir in der Bibel. Und das ist so ein geniales Gesamtpaket. Wir haben Handlungen von komplizierten Familiensituationen und können entdecken, wie wir zwischenmenschlich handeln. Wir haben Beziehungen zwischen Nachfolgern. Wir haben theologische, klare Aussagen. Wir haben den Einfluss von Wundern und was sie eben auch nicht bewirken. Wir haben eine Jahrtausende Geschichte von einem Volk, was mit diesem Gott unterwegs war. Wenn ihr herausfinden wollt, wie Gott ist und wissen wollt, ob das, was Gott euch sagt, wahr ist, dann schaut doch mal in die Darlegung seines Charakters schlechthin in der Schrift. Gottes Wort ist der Hammer. Ja? Gottes Wort ist der Hammer, der wirklich überprüfen kann, ist es ein tragfähiges Material. Und wir lesen noch von einem anderen Bild in der Bibel, ein Schwert, was auch Material so durchtrennen kann. Was wirklich gucken kann, ist das jetzt wirklich hart genug? Ja, das ist Gottes Wort. Die Anwendung dieser drei Werkzeuge, des Hammers, des Maßbandes und der Waage, muss zielgerichtet sein. Was meine ich damit? Naja, findet es mal kurz selbst heraus. Rudi, zeig mal kurz die Rechnungen. Okay, was ist euch aufgefallen? Was ist euch aufgefallen? Vier Stimmen. Und eine ist falsch. Ja, genau. Richtig. Ja? Wenn ihr mal ehrlich seid, ich glaube, die wenigsten hätten wie Conny geantwortet, oder? Ja? Ja, du kanntest das schon. Sehr gut, okay. Also, wir neigen dazu zu sagen, schön und gut, da ist ein Fehler. Da ist was falsch. Oh, oh, böse. Ja? Aber Paulus ermutigt uns genau zum Gegenteil, nämlich zu erkennen, die vier sind richtig. Wir sind dazu aufgefordert, das Positive zu entdecken, das Gute zu behalten. Also mit diesem Prüfkriterium nicht zu gucken, das ist falsch und das ist falsch und das ist falsch, sondern herauszufinden, was ist denn jetzt wahr daran? Was ist denn jetzt wirklich das, was Gott mir sagen möchte daran? Eine Positivkorrektur. Und ich versichere euch, mir geht's genauso wie euch, wenn ihr auch den Fehler gefunden habt. Ich bin vom Beruf Fehlerfinder und neige dazu, auch das unbewusst immer in meinen Alltag zu übernehmen. Aber wir sind eigentlich zu dem Gegenteil berufen. Sei ein Rosinenpicker, ja? Finde das Gute. Versuch das Gute heraus, finde das Gute im Gepredigten, in den Beiträgen, in deinen alltäglichen Andachten. Finde das Gute, was Gott darin für dich bereithält. Und Paulus geht grundsätzlich davon aus, dass es so etwas Gutes gibt. Ja? Er sagt, das Gute behaltet nicht so. Und falls ihr doch mal was findet, falls mal eine prophetische Rede stimmt oder so, steht da nicht. Ja? Paulus sagt, und behaltet das Gute, was gesagt wird. Er geht davon aus, dass da was Gutes drin steckt. Gehst du noch davon aus, dass Gott für dich persönlich etwas Gutes in den Predigten bereithält? Ja, ich glaube, das wird total genial mit der nächsten Predigtserie. Ja, Jesus hat zu Gemeinden damals gesprochen. Wird Jesus dann nicht auch zu uns sprechen? Wird da nicht was Gutes für dich dabei sein? Ich glaube, dass das eine Schatzsuche ist, die sich lohnt. Das, was du findest, wird sich einprägen. Noch ein anderer Gedanke. Das, was du findest, wird sich einprägen. Wenn du das Gute suchst und das Gute herausnimmst, wird sich das Gute einprägen. Wenn du die Fehler suchst, dann prägen sich bei dir die Fehler ein. Ja. Das ist übrigens ein Grund, warum man eigentlich niemals Fehler zeigt. Also das, was ich da gerade mit der Rechnung gemacht habe, das dürfte ich eigentlich niemals in der Schule machen, eine falsche Rechnung niemals zeigen. Weil alles, was da gezeigt wird, prägt sich ein. Alles, was ich hervorhebe, prägt sich ein. Wenn ich die Fehler hervorhebe, dieser eine Bestandteil der Predigt, der mir nicht gepasst hat, dann werde ich das behalten. Und in 2 Wochen werde ich das noch wissen, aber nicht das, was Gott mir eigentlich sagen wollte in dieser Predigt. Und wir sollen alles prüfen, bei jedem Inhalt positiv prüfen. Auch bei den Beiträgen, wo wir das Gefühl haben, wenn diese Person nach vorne geht, da höre ich, ja, da muss ich jetzt 2 Minuten eben absetzen. Oder wenn der Prediger kommt, da kann ich sowieso nichts mitnehmen. Ihr würdet staunen, oder ihr staunt ganz sicher darüber, wen Gott alles gebraucht. Gott hatte einen Zachäus gebraucht, der ziemlich klein war und nur dadurch aufgefallen ist, dass er auf den Baum geklettert ist. Gott hat einen Mose gebraucht, der anscheinend keinen richtigen Satz von sich bringen konnte. Gott hat einen kleinen Jungen mit nur ein paar Fischen und ein paar Broten gebraucht. Und, liebe Gemeinde, Gott braucht auch einen Esel manchmal, um zu Leuten zu sprechen. Ja? Also, Gott gebraucht viele Menschen und Tiere. Ja, um zu uns zu sprechen. Und wenn wir dann das Gute endlich vernommen haben, geht es darum, es zu behalten. Und auch da benutzt Paulus kein einfaches Wort. Also ich weiß nicht, wie manchmal die Gemeinden auf diese Briefe reagiert haben müssten, aber das sind Worte der Superlative, Worte, die kaum zu steigern sind manchmal. Ja, er hat kein einfaches Griechisch genommen, sondern immer das stark und deutlich ausgedrückt. Das Wort behalten meint nicht einfach nur, ja, und wenn das Gute ist, ja, dann nimm das so mit. Manchmal sagt meine Frau zu mir, ja, hol mir das, also kannst du mir das aus der Tasche geben. Und ich weiß nicht, Männer, ich find's nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht oder irgendwo anders, ich find's nicht. Und es geht nicht darum, das Gute so zu behalten, wie die Sachen für mich zumindest gefühlt abgelegt sind in der Tasche, so man findet das sowieso nie wieder, sondern das Gute so zu behalten, dass man es wirklich festhält, ja, etwas, also wortwörtlich ist es so, in sich tief hineinbehalten, etwas tief in sich aufnehmen, diese Erkenntnis, das Gute zu seinem eigenen Besitz machen, zum eigenen machen, nicht nur ein, ja, das stimmt schon irgendwie, sondern es behandeln wie einen Schatz. Und praktisch, naja, ich weiß nicht, wie ihr praktisch damit umgeht. Meine Praxis ist im Moment, dass ich mir versuche, das innerhalb der Woche nochmal zu bewusst zu machen. Ist aber vielleicht ein bisschen wenig. Vielleicht lohnt es sich, oder ganz sicher lohnt es sich wieder, die Wahrheiten, die zentralen Erkenntnisse in einer Predigt, in den Beiträgen, sich zu notieren, aufzuschreiben, ein Notizbuch an, ein gutes Notizbuch zu führen, ja, ein Schönheitsnotizbuch von dem, was Gott einem gesagt hat. Etwas sich immer wieder bewusst zu machen, immer wieder darüber nachzudenken. Wir lesen davon, dass David schreibt im Psalm 1, dass er über das Gesetz Tag und Nacht immer wieder drüber grübelt und immer wieder drüber nachdenkt, ja, das, was er vernommen hat von Gott. Vielleicht ist es für uns auch dran, immer wieder uns das Gute bewusst in Erinnerung zu rufen, diese eine Erkenntnis des Sonntags immer wieder sich vor Augen zu führen. Wenn man Auto fährt, Musik ausmachen und dann, stopp, was war nochmal am Sonntag in der Predigt? Was war für mich dran? Und wieder drüber nachzudenken, sodass man das verinnerlicht. Ja? Nur wenn wir stetig etwas Neues von Gott bekommen, können wir auch wirklich wachsen. Und Gott möchte dir so viel geben, an so vielen Stellen. Wie behältst du langfristig das Gute, das Gott dir mitgeben möchte? Verachtet das prophetische Reden nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird, und behaltet das Gute. Willst du das ganze Paket haben und geistig wachsen? Diese Prüfung und das Gute zu behalten, ist ein Bestandteil von vielen. Ihr habt von den anderen auch gehört, zumindest heute. Ein Bestandteil von vielen. Vielleicht ein ganz zentraler. Wie bist du bisher damit umgegangen? Möchtest du das Gute finden? Hast du dich stets eher auf das Negative konzentriert? Bist du so ein Negativ-Korrigierender? Vielleicht ist ein Umdenken, eine Umkehr dann für dich nötig. Dass du Gott bittest, Herr, zeig mir doch mehr das Positive. Ich bin so negativ eingestellt. Ich habe jetzt nur die Versprecher von Benjamin gezählt, aber nicht das eigentlich, was er eigentlich sagen wollte. Hast du überhaupt diese Prüfkriterium angewendet oder nimmst du alles so dahin? Kommst dieser Aufforderung gar nicht nach? Traust du grundsätzlich jeder Botschaft zu, dass Gott sie gebraucht, um zu dir zu sprechen? Was sind deine Strategien, um das Gute wirklich langfristig und tief in dir zu bewahren? Welche praktischen Schritte zum Prüfen und Behalten möchtest du in diesem Jahr gehen? Ich gebe euch kurz Zeit, darüber nachzudenken. Vater, ich danke dir, dass du uns das Beispiel der Thessalonicher gegeben hast, dieser Gemeinde, die so vorbildlich an vielen Stellen schon gehandelt hat. Und dennoch gebrauchst du Paulus, um sie zum Wachstum zu ermutigen. Herr, ermutige du uns auch zum Wachstum. Herr, ich bitte dich, dass du uns Weisheit gibst, Erkenntnis gibst, Mut gibst, Motivation gibst, diese Werkzeuge bewusst einzusetzen. Wir wollen wirklich mehr von dir entdecken, Herr. Wir wollen entdecken, was du zu uns sagst. Wir wollen das vernehmen, was wirklich mit dir im Einklang steht und das ja uns für uns persönlich auch annehmen. Und da, wo wir es noch nicht wollen, Herr, schenk du das Wollen dazu. Herr, und ich bitte dich, dass wir dies wirklich auch bewusst tun. Ich bitte dich um offene Ohren bei uns für dein Reden. Egal durch wen, egal in welchem Zusammenhang, Herr. Wir wollen wachsam sein und auf das Gute achten. Herr, und ich bitte dich jetzt für jeden von uns, ganz persönlich. Du weißt, was uns vielleicht abhält davon, wachsen zu wollen. Ich bitte dich, Herr, dass du uns es aufzeigst, bewusst machst und dass wir uns öffnen dafür. Herr, zeige du uns persönlich auch, welche Werkzeuge wir in welcher Form besonders anwenden dürfen, anwenden sollen. Herr, du darfst uns formen. Du darfst an uns arbeiten. Und ich lade dich dazu ein, in diesem Jahr.